Ich würde sagen, ja, gut, dann geben wir einfach erstmal ins Publikum und dann auch aufs Panel. Genau. Jetzt weiß ich nicht, wer sich zuerst gemeldet hat.
Ist das an? Ja, vielen Dank für die Präsentation. Ich habe eine Frage an die letzte Gruppe und eine Frage an alle. Die Frage an die Gruppe ist, vielleicht war ich nicht aufmerksam genug. Sie sagen, dass der Begriff der Wirksamkeit ja eine große Rolle spielt, stand ja auch in der Überschrift. Und mir ist jetzt aber nicht ganz klar geworden, ob es schon eine Definition von Wirksamkeit gibt oder in welche Richtung da geguckt wird. Also mir ist sehr klar geworden, diese verschiedenen Aspekte von Interventionen und so, aber der Punkt der Wirksamkeit, ob Sie dazu noch mal was sagen können?
Also ganz kurz, ich glaube, uns ist im jetzigen Stand deutlich geworden, dass es einen Wirksamkeitskonflikt gibt. Wenn ich das Gängeviertel nehme, gibt es einen Konflikt zwischen den Wirksamkeitsdefinitionen der Leute, die das Gängeviertel besetzt haben, und der Wirksamkeitsdefinition derer, die entschieden haben, in der Stadt das Gängeviertel aufzukaufen, denn das haben sie nicht getan wegen der künstlerischen Proteste, sondern wegen des ökonomischen Benefits, den eine solche kulturelle Einrichtung für Hamburg als Stadtimage bringen kann. Dazwischen gibt es einen Wirksamkeitskonflikt. Den gleichen wird seit Jahren in Hamburg diskutiert, jetzt in Wilhelmsburg, wo die IBA immer wieder Künstler einlädt, um sozialpartizipative Projekte in Wilhelmsburg zu machen, weil die Bevölkerung von Wilhelmsburg gegen die IBA war, weil das eine Gentrifizierung von oben ist, die in die Mieten nach oben treibt. Und nun werden Künstler eingeladen, sozial integrative Projekte zu machen und so weiter, um sozusagen dieses Misstrauen der Bevölkerung abzupuffern. Und ich bin mir schon sehr sicher, dass dort ein Konflikt in Absichten, Zielen und Definitionen von Wirksamkeit zwischen den verschiedenen Akteuren vorliegt. Und das mal offen aufzuzeigen und zu diskutieren, ist ein Ziel des Projektes, wie wir das bewerten. Und wie das 5 Leute, wovon einer ein Architekt ist, der andere ein Künstler, wir Kulturwissenschaftler, kunstgeschichtlichen Hintergrund und so weiter haben, ist nochmal eine andere Frage. Kann gut sein, dass wir das in der Gruppe dann auch unterschiedlich einordnen, auch aus den Kontexten, aus denen wir herausstammen.
Und dann eine Frage, die ein bisschen daran anschließt, wegen sozialpartizipativen Projekten. Das geht jetzt durchaus an die ganze Gruppe, weil ich mich eben gefragt habe, der Gegenpunkt von Intervention wäre vielleicht die Partizipation, und wahrscheinlich muss man ganz schön unterscheiden zwischen künstlerischen Projekten und nicht künstlerischen Projekten. Beispiel Berlin, Friedrichshain, Bürgerhaushalt. Ich habe diese Broschüre zu Hause, ich habe echt aufgegeben. Und da habe ich mich gefragt, wenn man sowas organisiert, wie kann man das machen? Wie findet man raus und wie kann man das steuern, wer und wie an sowas teilnimmt? Also Bürgerparks sind ja auch ganz hoch im Kurs in Berlin. Habe ich auch ein paar Mal teilgenommen, aber es ist zeitaufwendig. Man weiß nicht genau, wie man sich wo einbringt. Und irgendwann hört man oder ich dann auf. Und am Schluss gucke ich und denke mir, ach, der Park sieht ja gar nicht so aus, wie ich das wollte, oder vielleicht auch nicht. Also die Akteursfrage nochmal, nicht nur wer ist Akteur, sondern wen wollen wir denn als Akteure? Das klang bei der Eichbaumoper auch an, die Vorzeigeanwohner. Und über was werden die denn zu Akteuren? Und frage ich mich nämlich, ob es da nicht noch um Gruppenidentitäten oder irgend sowas geht. Also das sind jetzt Aspekte, die mir einfielen, die ich denke, die vielleicht auch diskutiert werden könnten.
Ja, also die Frage finde ich sehr gut. Ich habe mir das auch gleich notiert. Gegenpol zu Intervention, Partizipation. Ich würde es, glaube ich, nicht als Gegenpol aufziehen, sondern eher als genau, ja, an sowas hätte ich eben auch gedacht, ja. Genau, also ein Wechselspiel vielleicht, oder auch je nach, also strategisches Aufeinanderbeziehen oder taktisches Aufeinanderbeziehen vielleicht, zwischen Intervention und Partizipation. Das dazu. Und dann hattest du die Frage eben gestellt mit den gewünschten Akteuren. Ich bin so am Denken noch gerade, ich gebe das erstmal ab, aber ich würde dazu noch was sagen gleich.
Gewünschte Akteure? Also ich kann dazu vielleicht beisteuern, was Stephen Willets in seinem Text vorschlägt. Also sozusagen keine Idee von mir, sondern dass er unterscheidet zwischen Interventionen von innen und Interventionen von außen. Sozusagen eher dieser aufgepfropfte Charakter oder dass man sozusagen von Insidern Ideen, Methoden, Vorschläge sammelt. Und dann kommt es natürlich jeweils immer wieder auf die berühmte Definition an, um was geht's eigentlich. Weil im Allgemeinen kann man das ja sowieso nicht diskutieren.
Ja. Ja, aber wie komme ich an die Akteure ran? Also bei der Einkommensreform wurden ja augenscheinlich die Jugendlichen ausgelassen, zum Beispiel.
Ne? Gut, aber die wären ja also rein potenziell ansprechbar gewesen. Oder? Also sozusagen, es ist kein Ausschluss, dass man jetzt nicht an die rankäme.
Also dazu muss ich noch sagen, dass das so, wie ich das vorhin erwähnt habe, noch ein bisschen also komplexer war. Also wer befragt sozusagen wen? Und diese gewünschten Akteure entstehen, glaube ich, auch von unterschiedlichen, also da gibt es eine mediale Inszenierung mit. Also auf der Ebene haben die Projektarbeiter überhaupt nicht mitzuspielen. Also dass bestimmte Journalisten sich auch leicht zugängliche Akteure natürlich auswählen und dann besteht da einmal ein Kontakt und die werden dann halt immer wieder herangezogen, eine bestimmte Anwohnerin zum Beispiel. Und von den Seiten der Projektmacher war es so, dass aber gerade dieses widerspenstige Verhalten als gewünschte, also das waren auch die gewünschten Akteure. Also die, wenn man in Bezug auf Wirksamkeit vielleicht nochmal diskutieren will, war gerade das widerspenstige Verhalten ein Anzeichen dafür, dass überhaupt was wirksam ist vor Ort. Vielleicht könnte man, also ich glaube, so ungefähr.
Ja, ich habe eine ganz andere Frage, was ich bei Ihrem Vortrag sehr interessant fand, jetzt von Ihnen, war dieser sehr erweiterte Interventionsbegriff, wo auch die Hamburger Sturmflut auftauchte. Und ich frage mich ein bisschen, ob nicht vielleicht die unkontrollierbare Katastrophe, die eben nicht handhabbar ist, die man auch nicht so schnell vereinnahmen kann, zumindest nicht an dem Punkt, an dem sie eintritt, hinterher medial, durch TV-Soaps, Spendenaufrufe, immer, ob das nicht die eigentliche Intervention ist, weil man gegen die nichts mehr ausrichten kann und alles andere ist dann doch eher im Bereich des freundlichen, handhabbaren, kontrollierbaren einzuordnen. Das meine ich jetzt gar nicht zynisch, aber ist nicht das, was einen wirklich durcheinanderwirbelt, dann doch so eine Katastrophe? Und ich frage mich, wie kommt der Begriff der Katastrophe plötzlich in Ihre Interventionsreihung mit hinein? Das finde ich ganz interessant. Ist das der äußerste Rahmen an möglicher Intervention oder erweitert er eigentlich nochmal den Blick auf etwas, was wirklich ja, Kraft hat, wirklich widerständig ist, auch wenn, weil es uns so existenziell bedrückt und bedroht?
Also für die Sturmflut gibt es zwei Gründe, warum die da drin ist. Den einen haben Sie mit anderen Worten beschrieben, als ich das sozusagen tun würde. Es ist sozusagen die Frage natürlich, wo ziehen wir die Grenze? Ab wann können wir nicht mehr von einer Intervention reden, sondern es ist zum Beispiel eine Katastrophe, weil keine Absicht vorliegt. Das, der zweite Grund, warum die Sturmflut drin ist, dass sie jetzt für die IBA-Wilhelmsburg-Debatte ein zentrales Argumentationsmuster ist sozusagen, warum gehört Wilhelmsburg eigentlich nicht zu Hamburg? Warum soll es jetzt zu Hamburg gehören? Warum müssen wir diesen Sprung über die Elbe machen? Das hat ja auch was mit der sozusagen Geschichte der Sturmflut und Wilhelmsburg zu tun. Insofern gibt es sozusagen zwei Ebenen, so wie viele dieser Punkte, das hat Anna-Lena Wenzel ja auch gesagt, nicht eindeutig sind, sondern auch noch im Experiment in der Suche sind.
Darf ich kurz eine Sache noch ergänzen? Das war jetzt nicht auf der Linie mit drauf, aber die es gab eine Cholera-Epidemie, ich glaube dann im 17. Jahrhundert, die letzte. Und da ist es zum Beispiel so, dass man das, dass es dazu führte, das habe ich jetzt in den Recherchen zum Gängeviertel nachgelesen, dass da eben das Gängeviertel, also ganze Altbaugebiete in der Innenstadt abgerissen wurden. Das heißt, dass natürlich auch solche Naturkatastrophen, die im ersten Moment unmittelbar und unvorgesehen kommen, dann aber dann meistens ja auch wiederum städtebauliche Konsequenzen mit sich tragen. Das heißt, das war uns sozusagen auch, glaube ich, Ausgangspunkt, diese Aspekte mit reinzunehmen, weil dann ein Rattenschwanz an Interventionen dann daran hängt.
Ganz vielleicht schließen wir dann da wieder den Bogen zu dieser positiven Metapher des Virus, der ja auch in der interventionistischen Kunstpraxis eine Rolle spielt, wie man wirksam würde werden können.
Dazu jemand was noch? Ja. Nee,
ach so, ja, ich hab nicht so konkret eine Frage, sondern eher auch eine Anmerkung oder eine oder vielleicht so ein Denkanstoß noch für die, auch die letzte Gruppe, weil ich fand zum Beispiel die Verknüpfung von Baumwollspinnerei und Gängeviertel nicht so ideal, weil das Baumwollspinnerei ja einen Eigentümer hat und die kann man vielleicht auch mit der Admiralitätsstraße vergleichen, die auch einen Eigentümer hat und das auch ein kultureller Ort sozusagen, wo viele Galerien sind, angesiedelt werden, auch Daniel Richter ein Atelier hat und Jochen Weitz, dem die Admiralitätsstraße gehört, ja auch das Gängeviertel unterstützen wollte in seiner Funktion als Mäzen und Geldgeber für Hamburger Kunstinstitutionen, unter anderem die HFBK. Und also vielleicht die Frage, wer sind die Akteure und wer sind auch die, wie ist die mediale Repräsentanz oder so? Nämlich die Gängeviertelkünstler haben das abgelehnt. Die wollten damit nicht in Verbindung kommen. Und Daniel Richter war auch nur sehr kurz in diesem medialen Kontext plötzlich aufgetaucht als Schirmherr. Hat sich dann aber auch daraus zurückgezogen, beziehungsweise die Gängeviertelkünstler haben dann auch gesagt, nee, wir brauchen nicht so eine Art von Schirmherr. Also so, das ist aber, hat natürlich eine starke Aufmerksamkeit generiert über einen kurzen Zeitraum und es bleibt auch so im Gedächtnis und ich glaube auch, es bleibt der Stadt auch im Gedächtnis, weil es eine Art von Aufmerksamkeit halt erzeugt. Also diese Frage von der Wirksamkeit, vielleicht auch von Kapitalkraft, ob jemand sich so ein Gebiet auch kaufen kann, wie jetzt die Admiralitätsstraße oder die Baumwollspinnerei oder ob es eine andere Wirksamkeit erzeugt, wenn über einen längeren Zeitraum, also ich habe da mitgekriegt, wie diese Prozesse auch des Ausdiskutierens da liefen im Gängeviertel, von unterschiedlichen Interessen, die da sich zu einer Einigung führen in Stunden, Tage, wochenlangen Diskussionen irgendwie und das nach außen hin natürlich nicht so dargestellt werden kann, auch in der Detailliertheit. So, also es ist nicht eine Frage, sondern eher so eine Anmerkung.
Ja, ich hätte auch eine Frage zur letzten Gruppe. Ich fand es sehr interessant, dass dieser offene Interventionsbegriff am Anfang so stark gemacht wurde, weil sich intuitiv sofort natürlich so eine politische Färbung einstellt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wollte dagegen vorgehen. Und das von daher eher eine Verständnisfrage. Würdet ihr dann auch als Intervention eine Räumung von einem besetzten Haus, also eine Intervention gegen Interventionen begreifen? Also wie weit fasst ihr diesen Begriff von Intervention dann? Oder ist eine städtebauliche Maßnahme schon Intervention? Weil man arbeitet sich im Kopf intuitiv daran ab, dass man tatsächlich diese politische Färbung immer drin hat, aber der Begriff hat natürlich ganz andere Herkünfte. Und deswegen nochmal diese Nachfrage.
Wo der Begriff ja ursprünglich militärisch orientiert ist und dann die Frage nach der Polizei anknüpfend an die Diskussion gestern ja nicht so weit davon entfernt ist. Also vielleicht sollten wir auch die verschiedenen Ebenen versuchen, ein bisschen zu unterscheiden. Finde ich auch ganz wichtig. Ja.
Also uns geht es im Moment darum, uns einzulassen auf diese Fragestellung. Wo wollen wir unterscheiden? Wo können wir vergleichen? Ich würde mich da jetzt sozusagen noch nicht festlegen wollen. Natürlich sträubt es sich einem innerlich, die Räumung durch die Polizei als Intervention zu verstehen. Aus einer bestimmten Argumentationslogik ist sie das. Sich das klar zu machen, ist sozusagen der Punkt, an dem wir sind, wofür wir Beispiele suchen und wo wir auch bewusst versuchen, Linien zu ziehen zwischen Dingen, die eben nicht identisch sind, sondern die eine Bezüglichkeit haben. Natürlich ist Gängeviertel und Baumwollspinnerei nicht das Gleiche, aber es gibt eine Beziehung dazwischen. Ja, wie die Einladung von Leipzig an die Hamburger Gängeviertelkünstler, auch in die Baumwollspinnerei oder andere Orte zu kommen, wie das Beispiel in einem Hamburger Diskurs auf politischer Ebene sowas, das könnte sowas wie die Baumwollspinnerei werden, wo dann die Kanzlerin kommt und die Flugzeuge und die Sammler und toller Ort. Ja? Nicht, dass es identisch ist. Genauso wenig, wie es die künstlerische Intervention identisch ist mit dem Polizeieinsatz der Räumung. Aber es gibt da vielleicht was uns allen wehtut. Und dem auf die Spur zu kommen und das zu verstehen, das ist der Punkt, an dem wir gerade sind, würde ich sagen.
Ja, ich finde es auch dann stark interessant, auch stark zu machen, was dann vielleicht auch an Verweigerung, also es kam halt auch gestern als Möglichkeit der Intervention eine Verweigerung oder zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Also wenn sich dann eine Künstlergruppe, die irre heterogen ist, nach langer Diskussion darauf einigt, nein, wir wollen nicht die Intervention, die finanzielle von Jochen Weitz oder wir wollen das nicht. Wir verweigern uns auch gegen ein gewisses Mitspielen. Und die Stadt kann sich dann ja trotzdem der Gängeviertel irgendwie, wir sind so toll, auf die Fahnen schreiben, aber da irgendwie das als Möglichkeit auch stark zu machen, das fände ich wichtig irgendwie.
Und während das Mikro weiter wandert, sage ich noch kurz, worauf ich gekommen bin in dem Zusammenhang, nämlich, dass ich mich gefragt habe, inwiefern gibt es künstlerische Gewalt? Also da der Interventionsbegriff wie mit Gewalt zu tun hat, also kann man davon sprechen und wenn ja, wie und mit welchen Beispielen? Also wir haben zum Beispiel gerade in Gießen einen temporären Theaterbau errichtet, auf ungefähr der einzigen Wiese in der Gießener Innenstadt. Wir haben sehr starken Gegenwind dafür bekommen von den Wiesennutzern, sozusagen eine Lobby, die für die Wiese als Wiese ist. Und
ich würde nochmal anknüpfen an das Stichwort Virus und weil wir ja gestern die Diskussion hatten, diese Divergenz diskutiert haben, Parasit oder Umarmung und eben, also Sie haben ja die umarmenden Tendenzen stark gemacht oder einfach sichtbar gemacht und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass gerade in diesem, also in diesem Thema, was ihr jetzt vorgestellt habt, also in diesem Stadtplanungsthema, so die umarmenden Tendenzen recht weit verbreitet sind, zumindest in Deutschland. Also es gab ja zum Beispiel auch im Kontext mit Ruhr 2010, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, also da wurden auf jeden Fall nicht genutzte Industriegebäude als Ateliers vergeben, solange kein Investor gefunden wird. Und das finde ich zum Beispiel dann irgendwie auch immer so was, ja gut, solange kein Investor gefunden ist. Also es ist klar, wer am Ende das Ding in der Hand hat. So. Und dann fand ich das total spannend, diese Geschichte mit den Hausbesetzungen oder diese verschiedenen Beispiele. Da würde mich konkret interessieren, ob ihr auch Beispiele mit einbezieht, wie zum Beispiel in den Niederlanden, wo es ja verboten, also wo ja Raum nicht leer stehen darf. Also wo die Intervention sozusagen politisch vorgegeben ist. Also da steht ein Raum leer und es ist quasi, ja, die Politik funktioniert so, dass Raum, der leer steht, besetzt werden darf, damit. Ach so, da bin ich gar nicht auf dem aktuellsten Stand. Ja gut, aber das ist ja trotzdem ein interessantes Beispiel, also was jetzt noch nicht so einbezogen wurde. Also dass die Politik praktisch einen Schritt macht, Interventionen zu pushen.
Ja, das gibt es zum Teil. Also es gibt in Leipzig zum Beispiel diese Wächterhaus-Initiativen, wo Künstler temporär für ein paar Jahre eben Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist aber nicht immer eine Umarmung. Also gerade die Hausbesetzer-Geschichte ist eine repressive, gewaltvolle Geschichte. Das ist ja auch immer noch. Da bin ich jetzt nicht mehr zugekommen. Ich habe zum Beispiel Verfassungsschutzberichte aus Hamburg, Berlin und Leipzig verglichen. Das ist ganz interessant, was da in den letzten Jahren passiert. Und auch die sagen Anti-Gentrifizierungsbewegung mittlerweile in Hamburg kriegt da inzwischen einen extra Teil. Das sind jetzt nicht nur die linksextremen Autonomen oder so, sondern das ist eben auch tatsächlich, wenn man sozusagen über Wirksamkeit spricht, also vielleicht hat man es dann geschafft, wenn man dort genannt wird, zumindest sozusagen eine Form von Aufmerksamkeit von dieser Seite zu bekommen. Also es läuft, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen und sowas wie die Wächterhäuser sind eben keine Besetzung, sondern das wird natürlich von der Stadt zugeschrieben. Auch in Niederlanden werden Häuser geräumt, auch mit höchstem Technikeinsatz. Also da wurden die ersten Drohnen getestet bei einer Häuserräumung in den Niederlanden. Und wie gesagt, die Gesetzgebung jetzt hat sich auch nochmal stark verändert. Genau.
Gibt es weitere Fragen? Weil sonst würde ich jetzt vorschlagen, dass wir... Manu Lux, wollt ihr noch was sagen? Ja, gut, dann kriegt man nur Lux sozusagen das Schlusswort.
Eine ganz kurze Bemerkung, ja, dass ich in eurer Selektion es auch interessant fände, eine Stadt, die von einem Mega-Event betroffen wird, untersucht zu sehen, denn in London wird gerade meine Nachbarschaft auf den Kopf gestellt, weil 2012 die Olympischen Spiele dort stattfinden und die werden ein bisschen wie eine Naturgewalt behandelt.
Wobei mir diese Leute, die mich kennen, wissen, dass ja diese biologischen Metaphern etwas unsympathisch sind, weil sie dazu verführen, also auch um den Begriff der Verführung nochmal aufzunehmen, die Dinge dann doch zu Metaphern werden zu lassen und nicht genau zu gucken, welche Prozesse da sind. Es gibt sehr viele Begriffe, an die wir, denke ich, noch anknüpfen können. Die Frage, wo sind die Akteure, wer sind die Akteure und welche Rolle spielen die Künstler in diesen Zusammenhängen überhaupt, also auch in diesen städtischen Prozessen, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ich glaube, das ist ganz zentral. Ich denke, dass man das weiterverfolgen muss und vielleicht ist es auch wichtig, das zu Ihrem Projekt nochmal, das auch mit zu berücksichtigen, was da mit diesen Entwicklungen für Sozialcharaktere verbunden sind. Der Flaneur in Paris ist ja ein Bürger, der sich in einem schon kommerzialisierten Raum bewegt und ist nicht der Barrikadenkämpfer, dem durch Hausmanns Politik in der Stadt da eine Grenzen gesetzt wurden oder der kontrolliert werden sollte. Diese Fragen sind ja gar nicht so neu, die wir uns heute stellen. Und das haben Sie wohl auch vor, nicht? Also da, weil Sie kulturhistorisch arbeiten, eben gerade diese Kontexte mit zu beleuchten.
Also ich glaube, die sozusagen, das sind, ist noch ein, sozusagen, je größer man das Feld macht, desto heterogener wird es. Und ja, deshalb muss man uns an einem bestimmten Punkt wieder einzurren. Ich glaube halt, dass, oder für meine Hoffnung ist, dass durch dieses Aufmachen und sozusagen den Blick auch nochmal anders drauf werfen, bestimmte gegenwärtige Prozesse nochmal klarer werden. Ich war zum Beispiel letzten Montag in einer Sitzung als Beirat geladen, wo ganz ernsthaft Leute diskutiert haben und wissen wollten, ob man künstlerische Interventionen, Aufwertungen des öffentlichen Raumes nutzen könnte, um Einkommensverluste der Bürger in den umgebenden Quartieren zu kompensieren. Wo wir also plötzlich künstlerische Interventionen mit ihrem allen, und ich sage jetzt mal in aller Bösartigkeit, Gutmenschlichkeit, instrumentalisiert werden zur Abfederung der ökonomischen Verwerfungen in unserer Gesellschaft. Und sozusagen zu gucken, wo können wir in diesem Projekt sozusagen diesen Diskursbogen so weit spannen, um diese Fragen zu stellen, und wo müssen wir eng werden, um präzise zu bleiben? Das ist sozusagen die Suche, in der wir noch sozusagen sind, und das ist uns auch, glaube ich, sehr allen aus den verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven. Deshalb haben wir ja vier unterschiedliche auch sehr bewusst.
Das ist ja auch oft die Aufgabe oder der Versuch des Symposiums, und ich würde nun, also gerade so wie Sie das gesagt haben, versuchen wir es, obwohl ich nicht weiß, ob ich für ein Projekt über künstlerische Interventionen, die nicht mit einem mit Architekturmodellen und städtebaulichen Entwicklungen zu tun hätten, auch Geld gekriegt hätte. Ich glaube nicht, aber immerhin haben wir Geld gekriegt für unser Symposium. Wir machen jetzt eine wohlverdiente Pause. Oben in dem Kaffeeraum erwartet uns ein Catering vom Postino, italienische Sandwiches und so. Und ich würde sagen, eine Stunde. Das sollten wir den Leuten schon gönnen. Also ich denke, sonst kippt uns hier noch jemand um. Ja.